Bevor wir loslegen, hier nochmal ein kleiner Hinweis. In dieser Folge werden potenziell triggernde Themen behandelt. Alle Details dazu findet ihr in der Beschreibung und in den Shownotes.
Genau, und wenn ihr euch damit vielleicht irgendwie unwohl fühlt, dann überspringt einfach diese Folge oder schaut sie mit einer anderen Person zusammen an.
Diese Folge wurde online aufgezeichnet, deswegen kann es bei Audio- und auch Videoqualität zwischendurch etwas zu Schwankungen kommen. Lasst euch davon aber nicht irritieren und habt viel Spaß mit der Folge.
Von A wie ambulant
bis Z wie Zeitarbeit.
Das ist der Pflegetalk mit PKM.
Dein Pflegepodcast mit und für die Pflege.
Wir sind Anna,
Nina
und Marie.
Und zusammen machen wir die Stimmen der Pflege lauter. Let's talk! Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute möchten wir gerne über das Thema Rassismus in der Pflege reden und haben uns dazu die liebe Blendina eingeladen. Kurz ein paar Infos zu Blendina. Blendina ist Kranken- und Gesundheitspflegerin. Sie ist auch Fachkraft für Diversity Management und setzt sich ganz stark für das Onboarding von internationalen Fachkräften ein. Und auf Instagram ist sie Pflegeinfluencerin und Ansprechpartnerin für die Themen Rassismus und internationale Fachkräfte. Herzlich willkommen, Blendina.
Hi. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und über meine Herzensthemen sprechen darf.
Ja, gerne, gerne. Schön dass du dabei bist. ich würde dann auch gleich einmal die Überleitung machen zu dem Anfang von Instagram. Du hast ja eigentlich mit Comedy-Videos angefangen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann den Fokus gewechselt hast und ja, dich auf die anderen Themen fokussiert hast?
Ja, also ich hatte schon immer den Wunsch, darüber zu sprechen, nur nicht den Mut. Und es hat ganz, ganz lange gedauert, diesen Mut zusammenzufassen und zu sagen, okay, ich poste jetzt einfach mal was über diese Themen, weil ich jetzt auch so beobachtet habe, die anderen Pflegeinfluencern hatten dieses Thema noch nicht so wirklich aufgegriffen. Ja. Vermutlich auch, weil viele davon selbst nicht so betroffen sind. Und ich habe es mir echt schwer getan, weil man kommt so, also so habe ich das Gefühl, ich komme so in diese Opferrolle rein und das mag ich gar nicht.
Verständlich.
Man macht das schon. Ja. Aber ja, und auch die Kommentare, was man dazu kriegt oder sehr oft Privatnachrichten, weil in den Kommentaren sind nicht diese krassen Nachrichten, was ich privat so erhalte, dass mir nochmal bewusst zu werden, ob ich bereit dafür bin, das mir alles so anzuhören, zu lesen und so weiter. Aber dann habe ich gesagt, ach komm, mach einfach. Und dann habe ich es getan.
Sehr schön.
War auch dringend notwendig. Ich glaube, gerade Rassismus in der Pflege ist ein Thema, was, wie du meinst, vielen irgendwie präsent ist. Ich glaube, jeder hat es mal erlebt oder sogar miterlebt. Ne? Aber vielen ist gar nicht auch bewusst, wo Rassismus vielleicht schon anfängt. Hast du da vielleicht so ein Beispiel, wo du sagst, das ist schon für mich Rassismus, da fällt das schon drunter. Was vielleicht für andere, wo du vielleicht gar nicht so verständlich ist, die das vielleicht gar nicht verstehen, die denken so, okay, das ist schon Rassismus. Aber vielleicht hast du da ja ein praktisches Beispiel, was dir auch passiert ist.
Also ich muss vorab sagen, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen. Mit 4 Jahren bin ich hierher gekommen und lebe schon mittlerweile 32 Jahre hier. Und ich bin irgendwie so, wie sagt man das, rassistisch sozialisiert. Die Norm bei mir in meiner Kindheit und Jugend war, dass man weiß war, dass Lehrer weiß waren. Und mittlerweile ist aber diese Vielfalt in Deutschland angekommen. Wir sind alle vielfältiger, die Globalisierung, Migrations, die Kriegsflüchtlinge und so weiter. Und auch jetzt wird es immer mehr präsenter sein mit dieser Vielfalt. Wo allerdings Rassismus schon beginnt, ist, es ist schön, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund in Fernsehserien und so weiter auftauchen, aber warum als Kriminelle?
Ja.
Warum als Reinigungskräfte? Warum können wir nicht auch Lehrer sein oder Ärzte sein in den Fernsehsendungen? Also da muss auch noch was getan werden. Und ich finde, da fängt schon auch Rassismus an.
Ja, die Repräsentation, ne? Das prägt ja quasi auch das Bild schon bei Kindern.
Ja, klar.
Die Fernsehen
schon aufpassen, ne?
Ja. Genau, auch damals, stimmt. Die Helden, die Fernsehsendungen, Das, ja.
Oder die Märchen.
Genau.
Guck dir die Märchen an. Also einiges kann man seinen Kindern heutzutage gar nicht vorlesen. Ich habe ja auch einen kleinen Sohn und zum Beispiel bei Pocahontas auch, ne? Da steht ja dann auch gleich am Anfang, ich weiß nicht, ob euch das Märchen noch so präsent ist, aber es steht ja auch gleich am Anfang, alle Indianer sind böse, nur die eine nicht, Pocahontas. Okay. Und da dachte ich schon so, okay, das lese ich meinem Kind nicht vor.
Heftig, ja.
Ja, weil es prägt ja von Anfang an, dann hast du schon gleich diesen Glaubenssatz, okay, Indianer sind böse. Ja. Und ob man so überhaupt aufwächst. Indianer noch heutzutage sagt, ne, das ist ja genau nochmal das andere.
Das aber, kommt auch dazu.
Ja, richtig. Ja.
Ja, und viele denken auch, bei den Vorurteilen fängt schon Rassismus an. Also Vorurteile zu haben ist normal, das ist menschlich, das hat jeder, das habe ich auch. Nur die Sache ist, hinterfragen wir diese Vorurteile vorher? Also sehen wir das als richtig, was ich mir jetzt da denke?
Ja.
Und in meiner Weiterbildung habe ich auch diese Diskriminierungsspirale kennengelernt. Da ist erstmal die Wahrnehmung, ich sehe eine südländische Frau. Und dann kommt die nächste Stufe, der Vorurteil. Also alle südländischen Frauen sind, weiß ich nicht, sehr temperamentvoll. Und dann kommt die nächste Stufe, die Diskriminierung. Und die passiert dann bewusst oder unbewusst. Und bei der Diskriminierung kommt auch Rassismus. Und da sage ich, ich stelle keine südländischen Frauen ein. Ich möchte keine haben. Die sind für mich alle dumm. Und das ist dann, da fängt Rassismus an.
Ja. Warst du denn selber betroffen?
Ja.
Magst du uns da einen kleinen Einblick geben, vielleicht sogar in dein verletzendes Erlebnis oder das erste Erlebnis, an das du dich so zurückerinnerst, in Bezug auch auf Pflege?
Ja, also natürlich war ich selbst davon betroffen oder bin es immer noch. Und meine erste Erfahrung hat mich sehr lange geprägt. Und zwar hatte ich ein FSJ gemacht und habe dann gesehen, okay, das ist mein Beruf, das möchte ich unbedingt erlernen. Und habe Bewerbungen geschrieben in anderen Häusern. Und dann hatte ich mein allererstes Vorstellungsgespräch. Und ich war 18, glaube ich. Also es war wirklich mein allererstes Mal. Ich war total aufgeregt, Emotionen hoch 100. Und dann war ich dort und dann hat mir die Leitung irgendwie so zu verstehen gegeben, dass ich falsch hier bin, dass ich hier nicht reinpasse. Und ich habe es nicht verstanden, was sie gemeint hat. Sie hat gesagt, ja, so ihr Aussehen, das passt bei uns nicht rein. Und ich dachte mir so, bin ich zu dick? Ich war auch früher ein bisschen moppig. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Und sie wurde dann immer so wütender und hat gesagt, ja, sie wissen doch, was ich meine. Und ich immer wieder so, nein, wirklich nicht. Und hin und her. Und dann hat sie gesagt, ja, ihr Aussehen, sie sind halt so ausländisch und das passt hier in unser Unternehmen nicht rein.
Sie wusste selber schon, warum sie es nicht aussprechen will. Ich glaube, sie war sich wahrscheinlich echt selber bewusst, aber, dass das nicht in Ordnung ist, was sie da sagen will. Ne?
Aber interessant, dass sie rassistisch ist, aber nicht den Mut hat, das zu sagen. Ne? Also offen zu sagen. Das passt ja genau dazu, was du eigentlich auch gesagt hast, dass du in den Kommentaren nicht so starken Hass abkriegst wie in den direkten Nachrichten. Ne?
Sobald es öffentlich stattfindet, ja.
Ja,
ja, und ich habe mir nur die Frage gestellt, wieso hat sie mir eine Einladung geschickt, wenn ich doch da nicht reinpasse,
ja.
Was auch heutzutage überhaupt nicht möglich ist, jemanden abzulehnen, deswegen, was auch nicht rechtlich nicht erlaubt ist. Aber das hat mich so lange beschäftigt und ich war richtig fertig mit der Welt und ich habe mir die ganze Zeit die Schuld gegeben, warum sehe ich so aus, wie ich aussehe, warum bin ich hier falsch, warum möchte mich so ein soziales Unternehmen wie ein Krankenhaus nicht einstellen. Also es hat echt, ich kriege immer noch Gänsehaut, das prägt mich echt immer noch. Und dann habe ich ganz lange nichts mehr machen wollen. Also ich habe 2-3 Jahre lang, war ich zu Hause, habe hier und da ein bisschen Nebenjobs gemacht und habe mich nicht getraut. Ich hatte den Mut nicht, mich nochmal zu bewerben und das nochmal zu erleben. Ja, bis dann mein Onkel, der auch in der Pflege arbeitet, in einem anderen Krankenhaus, das war ein bisschen weiter weg von mir, mir dann da nochmal geholfen hat, die Stelle zu bekommen. Und ja, seitdem bin ich dann da.
Na, zum Glück hat er da gearbeitet, ne? Und zum Glück gab es ihn da.
Ja, ja.
Ich finde es total krass, wenn man sich überlegt, was für eine Auswirkung ja dann quasi das Verhalten von Pflegekräften, von Leitungskräften haben kann, wenn die rassistisch handeln. Ne? Also du bist fachlich kompetent, du willst in diesen Beruf und du hast richtig Lust drauf und trotzdem wirst du abgewiesen wegen Vorurteilen, die halt total unbegründet sind. Ne? Und das ist einfach total, es ist dämlich und es gibt dir ja auch als Pflegekraft in deinem Job ein super schlechtes Gefühl, weil du immer die Sorge haben musst, ist meine neue Vorgesetzte oder mein neuer Vorgesetzter, vielleicht hat der auch solche Vorurteile.
Ja, richtig. Naja, und sowieso, ne, was eine einzige Aussage für Auswirkungen haben kann auf Menschen, das kann man ja auf viele Themen auch adaptieren. Man muss so aufpassen, Wörter haben solche Macht, ne? Ja, Wahnsinn.
Ja, absolut.
Schlimm, dass du das erleben musstest, auf jeden Fall. Cool. Aber schön, dass du wieder den Mut gefasst hast und dann doch in die Pflege gekommen bist.
Wie sieht's aktuell? Gott sei Dank. Wie sieht es aktuell bei dir aus? Also bekommst du Nachrichten, also immer noch aktuell Privatnachrichten oder auch Kommentare, die dich so ein bisschen an das erinnern, was du damals gehört hast?
Ja, also jetzt mit dieser AfD-Politik, was momentan abgeht, ist es noch schlimmer als vorher. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass Sachen zu sagen und zu kommentieren, als es vorher war. Also so kommt es mir vor auf jeden Fall.
Ja, das ist schon extrem. Also gerade seit wann meinst du, ist das schlimmer geworden? Seit wie vielen Jahren oder seit wie vielen Monaten?
Jetzt, also seitdem das mit dieser AfD-Geschichte da so abgeht.
Also schon die letzten Jahre, ne?
Da habe ich das Gefühl wirklich ernsthaft. Also ich mache das ja schon ein bisschen länger. Und da hast du gemerkt, viele trauen sich das gar nicht so, vor allem mit den Kommentaren zu schreiben. Und jetzt hat man wirklich also das Gefühl, dass die Leute sich diese Freiheit nehmen und sagen, nö, ich sag jetzt das, was ich denke und was oft halt nicht so gut ist.
Ja, wird salonfähiger, ne?
Hat man das Online Gefühl. Online auf jeden Fall.
Ja.
Und in der Praxis, also wenn du im Dienst bist oder so, hast du das Gefühl, dass es da seitdem auch mehr geworden ist, face-to-face quasi?
Ich hatte das jetzt auf meiner Station nicht erlebt. Ja. Aber also gut, auf meiner Station sind auch viele sensibilisiert auf das Thema.
Und von Seiten der Patienten? Da ist dann anders.
Das ist wieder was anderes. Das ist wieder ein anderes Thema. Da kann ich von beiden Seiten aus sprechen. Auch mit meinem Vergleich damals mit diesem Vorstellungsgespräch, was das mit mir gemacht hat. So kann man sich das auch vorstellen, was man mit mit Patienten mit Migrationshintergrund macht. Die haben Angst. Die haben dann Angst, wieder ins Krankenhaus zu kommen, nicht ernst genommen zu werden, haben Angst, wieder schlecht behandelt zu werden. Also da lösen wir auch ganz schön viel aus bei Patienten. Natürlich gibt es auch Patienten, die diskriminierend sind und sehr abwertend mit einem sprechen. Und ich gehe zum Beispiel in das Zimmer rein, die Augen werden verrollt. Oh, schon wieder jemand, der kein Deutsch kann. Und dann sage ich, lassen Sie mich mal reden und dann werden Sie merken, dass ich Deutsch sprechen kann. Also,
ja. Warst du aber schon immer so schlagfertig oder hat sich das auch über die Jahre entwickelt?
Das hat sich erst über die Jahre getan. Also ich war früher so ein Mäuschen, ich konnte keinen Mucks aus mir rauslassen. Ja.
Ja. Was würdest du jungen Kolleginnen empfehlen, die jetzt in deiner in deiner damaligen Situation sind, wie man sich da am besten behaupten kann, wenn man in dem Moment was Rassistisches oder Diskriminierendes hört, wie reagiert man denn da am besten?
Ja, also auf jeden Fall klar stehen,
seine Frau stehen.
Ja, das hört sich gut an. Seine Frau steht und auf jeden Fall Kommunikation ist das A und O. Mit den Menschen reden und das gelingt nicht immer. Das gelingt nicht immer, weil viele das auch nicht annehmen möchten, was man ihnen sagt. Und da haben wir zum Glück in der Pflege Teamarbeit. Und dann kannst du als Pflegekraft sagen, das ist mir zu viel. Ich kann diesen Patienten nicht versorgen oder er möchte sich auch von mir nicht versorgen lassen. Kannst du bitte dieses Zimmer übernehmen? Ja. Und im Normalfall machen das die Kollegen dann auch.
Schön. Wenn man ein gutes Team hat, ist das echt viel wert.
Ja.
Dass das auch versteht, ne?
Sind es denn spezielle Patienten, beziehungsweise kann man die sozusagen in eine Schublade stecken, der und wenn der und der, zum Beispiel Männer, ältere Männer, die aus einer anderen Zeit kommen, sind dann vielleicht eher rassistisch als ja, ältere Frauen?
Nee, ich habe jetzt schon all die Jahre beides erlebt. Okay. Ältere, jüngere Frauen, Männer, das ist ganz egal.
Ja, okay. Hat damit gar nichts zu tun. Interessant. Welche Fragen werden dir denn so am häufigsten gestellt? Und erstmal die Frage.
Welche Fragen?
Ich frage die Frage nochmal anders. Also mit welchen Vorurteilen wirst du am meisten konfrontiert? Welche Fragen werden dir da häufig entgegengeschmissen von Patientinnen?
Nummer eins ist, ganz, ganz häufig, wenn ich ein Patientenzimmer betrete und anfange, mich vorzustellen, und dann sind sie alle schockiert und sagen, oh, sie können aber gut Deutsch sprechen.
Oh, der Klassiker.
Mhm. Ja, und dann sage ich manchmal, ja, sie aber auch. Die Reaktion da drauf ist dann echt cool. Und dann lachen sie und dann, ja, Entschuldigung, das war gar nicht so gemeint und bla bla bla. Und dann,
okay,
dann nochmal da ins Gespräch kommen.
Okay, also ich merke, Sprache ist so ein typisches Klischee. Gibt es noch irgendwas anderes, was dir regelmäßig begegnet?
Ja, meine Herkunft. Es ist nicht, dass ich mich schäme für meine Herkunft. Ich bin in Kosovo geboren, ich bin Kosovo-Albanerin. Aber was spielt das für eine Rolle im Krankenhaus? Wisst ihr? Und sehr oft habe ich auch, ich hatte auch so einen ähnlichen Beitrag mal gepostet und die Kommentare waren immer das Gleiche. Was ist daran so schlimm, jemanden zu fragen, woher man ist? Bla bla bla, das ist doch eine höfliche Frage, das ist doch, man interessiert sich für diesen Menschen. Aber wenn du das jeden Tag hörst, dann denkst du doch irgendwann, also ich denke mir dann irgendwann, was stimmt denn mit mir nicht? Warum reden wir hier nicht über wichtige Dinge? Warum werde ich die ganze Zeit so fokussiert auf meine Herkunft?
Ja.
Erstens interessiert es niemanden, wenn man mal ehrlich ist. Es interessiert niemanden. Und zweitens, wie gesagt, hat das damit einfach nichts zu tun. Und es gibt ja auch die Art, wie man fragt.
Ja, klar.
Ich habe natürlich, fragen mich Patienten, wissen Sie, Sie haben so schöne schwarze Haare und Sie können so schön Deutsch sprechen, aber Ihre Eltern sind doch bestimmt nicht von hier und so weiter. Und dann fragen sie anders nach. Aber dann gibt es auch diese Frage, und woher kommen Sie denn? Deutsch sind Sie ja nicht.
Das ist auch gleich unterstellt wird.
Ne?
Oh Gott.
Ja. Ich finde es halt vor allen Dingen krass, wenn man überlegt, wie oft ja, wir halt diese Frage nicht gestellt bekommen. Also bei Gott, blond und braunhaarig sind wir beide. Und ich
weiß,
bei Gott,
heute,
ganz selten, wenn wir gefragt werden, immer nur aus welcher Stadt. Und wenn man dann überlegt, du kriegst immer diese Frage, woher kommen sie eigentlich? Aber deine Kolleginnen, die halt der deutschen Norm entsprechend aussehen, kriegen diese Frage nie. Das kommt ja auch noch dazu, ne?
Ja, und ich finde es gerade heutzutage, was du ja auch schon gesagt hast, Deutschland ist so divers geworden, so bunt, die Pflege ist so bunt, dass man da dann solche Fragen noch gestellt kriegt, das passt einfach nicht in unsere heutige Zeit.
Ne? Ja, ja. Und das Lustige ist, mein Mann ist auch Albaner, aber er ist sehr hell. Er hat blondes Haar, helle Augen, helle Haut und er wird nie gefragt und er hat wirklich noch so gut wie noch nie Rassismus erfahren. Außer, wenn die dann herausgefunden haben, wie der heißt, dann hat es bei denen irgendwie so Klick gemacht, okay, das da stimmt nicht, da stimmt irgendwas nicht. Und da hat er auch so ein paar Fragen bekommen, wo ihn so genervt haben. Aber bei mir ist es für viele offensichtlich, dass ich nicht deutsch bin. Und ja, und was ich oft zu hören bekomme, gerade letztens wieder, holen Sie mir mal die Schwester. Ich möchte eine richtige Schwester sprechen. Und ich so, ja, ich bin hier die Schwester. Sie können mich fragen.
Ja.
Sie sind die Schwester, Sie sehen aber gar nicht so aus. Ja, wie sieht denn eine Schwester aus, Leute? Könnt ihr mir diese Frage beantworten? Ich weiß es nicht.
Weißt du, was die Personen dann immer gedacht haben? Also für was haben sie dich gehalten? Also da muss ich an das denken, was wir am Anfang besprochen haben, mit Filmen. Und
ja,
den,
genau.
Den, dann,
ja,
dass die
den
dann quasi
typischen Rollenklischees irgendwie. Mhm.
Oh mein Gott, darf ich euch noch ein Beispiel sagen?
Na klar, immer her damit.
Das fällt mir jetzt gerade auch noch ein. Ich hatte da eine Patientin mobilisiert ins Bad und wieder zurück. Und dann steckt sie mir so 2 Euro in die Kitteltasche rein. Und ich nehme das raus. Ich so, nein, ich darf das nicht annehmen. Es ist alles gut, das ist mein Job. Und dann sagt sie, ja, aber ihr Reinigungskräfte, ihr habt doch so viel zu tun. Und dann denke ich mir so,
oh Mann. Boah, ist so heftig.
Seit wann mobilisieren Reinigungskräfte Patienten?
Ja, wirklich.
Ja.
Das ist immer so dieses Beispiel für, die meinen es nicht böse, aber das ist das, was sie jetzt schon so früh mitgegeben bekommen haben und verinnerlicht bekommen haben. Und da wieder rauszufinden, ist ja auch dafür brauchen wir halt genau das hier, da müssen wir drüber reden.
Ja, definitiv. Deswegen, genau, ist der Podcast wichtig, ist dein Kanal so wichtig. Es ist so gut, dass du auf Kommunikation setzt und auch AnsprechpartnerInnen für Pflegekräfte bist, die davon betroffen sind. Du kriegst bestimmt auch viele Nachrichten, oder? In der Art, dass sie sich bedanken, dass du das machst und dass sie auch von ihren Erlebnissen berichten?
Ja, genau. Also das sind, muss ich ehrlich sagen, weniger Nachrichten, die positiv sind.
Schade.
Okay. Aber die freuen mich dann umso mehr.
Ja.
Und es sind auch ganz viele Nachrichten von internationalen Fachkräften, die mir ihre Geschichte erzählen, die ihr Werdegang erzählen, die ihre diskriminierende Erfahrungen mir erzählen. Und manchmal, muss ich ehrlich sagen, brauche ich einen kurzen Stopp, weil mir das dann irgendwie auch zu viel ist. Das sind manchmal so krasse Sachen dabei, wo ich mir denke, okay, ich muss jetzt erstmal abschalten, ich will nicht zurückschreiben, gar nichts. Ich muss selber klarkommen darauf, weil ich muss halt dann selbst klarkommen auf diese Nachrichten, weil mich das selbst sehr emotional macht und wütend macht und ich das einfach nicht verstehen kann, dass man in so einem sozialen Beruf so asozial sein kann.
Ja, ja. Das fragen wir uns bei vielen Themen. Also auch, dass es so ein großes Thema mit Mobbing gibt in der Pflege, ne? Also
es hängt oft ja auch dann zusammen.
Genau, es hängt oft zusammen, ja. Aber es muss ja gar nichts mit Rassismus zu tun haben. Auch ne, die Deutschen untereinander, die klassisch ne, in der Norm, die sind ja auch so, dass sie sich mobben, ne? Und da geht es dann doch auch ganz oft um das Thema Einspringen und naja.
Ja, das ist auch ein großes Thema. Mhm.
Was ich zwischendurch noch mal kurz loswerden möchte, Blendina, wir haben ja schon mal offline quasi miteinander gesprochen, nämlich auf unserem Blog gibt es ja noch das ein Interview mit dir. Das wollte ich nur einmal noch mal kurz anmerken, das verlinken wir dann später auch in den Shownotes. Also wer noch mehr über Blendina erfahren möchte, wer jetzt sagt, ach, das interessiert mich, ich würde gerne mehr über sie erfahren, lest da gerne noch mal rein. Und wir haben auch schon mal zum Thema Rassismus in der Pflege auch noch mal einen Blogpost geschrieben, den würden wir auch noch mal verlinken. Da ist viel, was wir jetzt schon hier ansprechen, auch noch mal genannt und quasi auch ein bisschen erklärt. Und da sind auch hilfreiche Quellen noch mal verlinkt, wenn man ein bisschen mehr dazu wissen möchte. Also da auch gerne reinschauen. Das nur so einmal zwischendurch. Genau. Ich weiß nicht, wir haben noch ein zweites Thema in der Hinterhand, was du dir auch gewünscht hattest, Blendina. Bevor wir darauf vielleicht zu sprechen kommen, Anna, hast du noch irgendwas, was du fragen möchtest?
Ich wollte eigentlich nur noch fragen, ob du auch im Alltag, wir haben ja jetzt eher speziell über die Pflege geredet, ob du auch im Alltag sehr stark mit Rassismus konfrontiert bist, weil ich auch schon mehrere Berichte von ehemaligen KollegInnen gehört hatte, die mich ziemlich schockiert haben, wo ich dann auch teilweise dabei war und dann auch fassungslos darüber war. Zum Beispiel sind wir zu einer Messe gefahren und meine Kollegin ist genau wie du auch hier geboren und hat aber auch lange schwarze Haare gehabt. Und naja, war genauso zurechtgemacht wie wir. Wir wollten zur Messe und dann wird sie einfach auf Straße angepöbelt von wegen, ja, geh wieder zurück in dein Land, du gehörst hier nicht her. Und ne, und das war ein Penner von der Straße, ein Obdachloser. Und sie meinte dann auch, meistens geht es schon ins eine Ohr rein und aus dem anderen Ohr raus, weil sie das schon so gewohnt ist in ihrem Leben. Und sie meinte, wenn es gegen ihre Familie geht, dann ist die Grenze überschritten sozusagen und dann sagt sie was dagegen. Aber ansonsten ignoriert sie das einfach. Und ja, ich fand es erschreckend, dass sie sagen musste, es ist einfach schon normal. Es ist Alltag für sie.
Das ist traurig und das sollte nicht die Norm sein. Ja, ich muss sagen, ehrlich sagen, Alltagsrassismus eher weniger. Aber ich wohne auch in so einem kleinen Ort. Hier kennt jeder jeden und vielleicht liegt es daran.
Ja, wahrscheinlich. Könnte auch sein, ne? Dass es auch nochmal ein Unterschied ist von Ort zu Stadt. Ja.
Und vielleicht auch, also wenn man jemanden kennt, weiß man ja, dass die eigenen Vorurteile nicht stimmen oder nicht so stimmen, genau, wie man sich das vorstellt, ne? Und dann in dieser, genau, Anonymität der Stadt oder halt von einem größeren Krankenhaus oder so, wo du die Leute nur so ein paar Stunden am Tag siehst, hast du halt mehr Raum für deine Vorurteile.
Ja, das stimmt.
Weil sie halt, ja, nicht entwertet werden sozusagen, ne?
Mhm. Ja.
Okay. Ansonsten, Blendina, wir haben ja schon indirekt so ein bisschen darüber gesprochen, was man als Betroffener machen kann, wenn man dann halt in der aktiven Pflege mit Rassismus konfrontiert wird. Also du reagierst je nach Situation mit Humor, wenn es was Ernsteres ist, sprichst du es offen an oder wendest dich an die Vorgesetzten. Gibt es noch irgendwas, was du sagst, das sind vielleicht Tipps, die ich habe für Betroffene, die vielleicht auch noch ganz hilfreich wären? Fällt dir da noch was anderes ein oder sind das so die wichtigsten drei Punkte?
Das sind also auf jeden Fall die wichtigsten drei Punkte. Und wie bei jeder Situation, egal ob es Rassismus etc., irgendwas in der Pflege im Team zu tun hat, ist es ganz wichtig, das gemeinsam im Team nochmal zu besprechen, die Situation. Und dass man sich als Betroffene auch sicher fühlt im Team und ernst genommen fühlt auf jeden Fall, ja.
Und in dem Punkt ist es natürlich auch super wichtig für die Leitungskräfte, auch unter unseren Zuschauern und Zuhörern, wenn jemand auf euch zukommt und euch sowas meldet, dann nehmt das halt ernst und besprecht es in der Gruppe, besprecht es vielleicht erstmal mit der Person und dann vielleicht in der Gruppe und nehmt es auf jeden Fall ernst. Das ist nichts, was man abtun sollte. Auch wenn es in euren Augen nur eine Kleinigkeit ist, eine kleine Bemerkung ist, kann es sein, dass der Betroffene, für den das halt viel, viel mehr bedeutet.
Ja, vielleicht bringt es einfach auch das Fass zum Überlaufen, so eine kleine Bemerkung, ne?
Wenn man das täglich hört oder wöchentlich, ne? Und dann immer von der gleichen Kollegin, die einen so stichelt und die es vielleicht auch nicht verstanden hat, da muss im Zweifelsfall auch die Leitungskraft vielleicht mal eingreifen und ein Machtwort sprechen.
Ne? Genau, und wenn das nichts bringt, dann Betriebsrat oder Pflegedienstleitung und so weiter.
Ja. Habt ihr denn eigentlich AnsprechpartnerInnen bei euch im Team, an die ihr euch in so einem Fall wenden könnt? Also die speziell für Diskriminierung zum Beispiel AnsprechpartnerInnen sind?
Nee, also im Team nicht und das ist noch im Aufbau, dass man eventuell so eine Stelle schafft und ansonsten ist es der Betriebsrat, der bei vielen Dingen hilft, ja.
Okay, das ist ja schon immerhin etwas und schön, dass es im Aufbau ist.
Ja.
Ja. Ja, was so ein bisschen natürlich mit dem Thema Rassismus in der Pflege von Pflegekräften zusammenhängt, die hier aufgewachsen sind oder hier schon länger leben. Es gibt natürlich auch noch die Pflegekräfte, seit einigen Jahren ist das Thema immer populärer geworden, die extra für den Job nach Deutschland kommen. Also die aus Brasilien, aus dem ostasiatischen Raum oder so kommen, da abgeworben werden und denen wird gesagt, hier findet ihr einen sicheren Job, einen gut bezahlten Job und die kommen dann hierher und haben dann plötzlich hier auch mit Diskriminierung und Rassismus zu tun. Das sind ja internationale Fachkräfte, das muss man ja nochmal betonen. Also teilweise ist die Ausbildung in anderen Ländern besser als die deutsche Ausbildung. Und die sind genauso oder teilweise noch höher qualifiziert und können hier einen guten Job machen. Und dann werden sie mit Vorurteilen konfrontiert. Nadina, du wolltest über das Thema unbedingt sprechen. Deswegen haben wir es spontan noch mit aufgenommen. Warum liegt dir das Thema denn so sehr am Herzen?
Das ist von Anfang an, also wie du schon erwähnt hattest, das wird jetzt von Zeit zu Zeit irgendwie populärer, aber das war von Anfang an so eins meiner Herzensthemen, weil ich einfach ein unfaires Verhalten hasse und weil das, wenn man es richtig anstellt, eine Win-Win-Situation ist für beide Seiten und leider unterschätzen das immer noch so viele Einrichtungen dieses Thema, da werden Massenrecruiting durchgeführt, die Leute werden einfach hergeholt, hier, das kriegt ihr alles schon hin, aber auf diese Bedürfnisse, auf die Probleme gar nicht richtig eingegangen. Und da versuche ich auch immer wieder zu sensibilisieren auf das Thema und auch den Menschen mitteilen, den KollegInnen mitteilen, dass das nicht für immer ist, dass es diese Anfangszeit ist, dass Integration ist keine Einbahnstraße. Ich kann nicht erwarten, du kommst jetzt her und du integrierst dich jetzt bei uns und ich helfe dir nicht dabei. Wie soll ich mich integrieren, wenn du mir nicht den Weg zeigst?
Ja.
Wenn du mir nicht sagst, wie was funktioniert? Also deswegen, das ist... ein sehr schwieriges Thema und auch das mit, was du erwähnt hattest, mit Fachkräften, das sind Fachkräfte, da hatte ich auch eine Interviewreihe durchgeführt, weil auch viele direkt als dumm abgestempelt worden sind, weil sie die Sprache nicht beherrschen. Und auch diese Sprachbarriere, das ist ein Problem, ja, das kann ich nicht gut reden, aber da sind auch Einrichtungen selbst dafür verantwortlich, da irgendwie ein Konzept zu machen. Auf jeden Fall sind sie schlau. Das sind gebildete Menschen, nur die können das aufgrund dieser Sprachbarriere nicht aussprechen, was du sie fragst. Und dann habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, so eine Interviewreihe zu führen von Fachkräften aus verschiedenen Ländern, wie ihr Studiengang ist, das waren eigentlich alles Studiengänge, ja, wie der Weg ist, was ihre Tätigkeiten waren und was sie sich in Deutschland wünschen. Und die meisten haben gesagt, weniger Diskriminierung, weniger Rassismus.
Ah, ja, krass.
Ja.
Aussagekräftig. Schlimm, dass Sie das so erleben müssen hier in Deutschland. Wenn Sie schon den großen Schritt gehen und Ihr Heimatland verlassen, um mehr zu verdienen, um vielleicht ein besseres Leben zu haben, um vielleicht auch Ihrer Familie, vielleicht kommt ja auch nicht immer die ganze Familie mit, dann Geld ins Heimatland zu schicken, damit die auch ein besseres Leben haben, ne? Dann geht man schon diesen Schritt und dann wird man hier nicht willkommen geheißen und nicht integriert.
Ja, schlimm, und das ist so schade und das ist ja so traurig. Und viele, ich meine, ich bin selbst aus der Pflege, ich sehe das selbst, ja, diese Sprachbarriere ist wirklich ein großes Thema. Und man hat in so einem stressigen, hektischen Stationsalltag nicht immer die Zeit, was ich da auch so Tipps immer gebe, Geduld haben, langsam sprechen, eine Aufgabe geben, nicht mehrere in einem Satz, dass man das gar nicht so oft hat. Aber man lässt dann diese Wut an ihnen heraus und das finde ich nicht fair, weil die können nichts dafür, dass du mit B1 hierher kommen kannst, wenn es Deutschland erlaubt. Dann sollte Deutschland sagen, nee, mit C1 und fertig. Vielleicht würde das anders da aussehen. Aber ja, ich meine, ich habe gute Erfahrungen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Wir haben mittlerweile 3 auf unserer Station, die ihre Anerkennungsphase fertig haben, die gut eingearbeitet sind, die ihren eigenen Bereich machen, die uns entlasten.
Ja.
Wir haben neue Kolleginnen gewonnen, eventuell auch Freunde.
Super schön. So sollte es sein.
Und,
ne?
Und Übersetzer. Übersetzer auch gefunden. Das war so praktisch. Letztens hatten wir jemanden und ich konnte diese Sprache nicht, aber die eine Kollegin konnte diese Sprache.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also man sieht schon, da sind viele Vorteile, die man eigentlich als Pflegekraft genießen kann, wenn die Kollegen dann quasi herkommen und ihre Expertise mitbringen. Du hast ja schon gesagt, ein höheres Sprachniveau als Grund, also als Voraussetzung wäre eine Idee, wie man diese Sprachbarriere lösen könnte. Gibt es noch andere Sachen, die du vielleicht auch in den Interviews mit den Pflegekräften, die vielleicht geäußert haben, wo du sagst, das könnten auch noch Ansätze sein, wie man dafür sorgen kann, dass sie sich hier besser integriert fühlen und auch weniger mit Rassismus und Vorurteilen zu kämpfen haben?
Ja, also meinst du in Bezug auf der Sprachbarriere?
Zum Beispiel, aber du meintest, dass es gibt noch andere Probleme, vielleicht auch so, vielleicht gibt es noch andere Sachen, die auch hilfreich wären.
Mhm. Genau, also auch dieses Integration ins Team haben auch viele mir geschrieben, dass es denen so erschwert wird und ja, wie ich schon erwähnt habe, Integration, da gehören 2 Seiten dazu. Du kannst dich doch auch mal hinsetzen und sagen, ja, hier möchtest du mal das machen oder wir gehen bowlen, das hatten wir auch schon, möchtest du mitkommen? Und viele wurden gar nicht gefragt, ob sie mitkommen möchten, obwohl fast das ganze Team bowlen gegangen ist. Und das finde ich auch so unfair. Hm.
Ja, das ist auch traurig. Dann fühlt man sich ja automatisch ausgeschlossen.
Ja.
Das ist
ja.
Ja, da wäre ja jeder traurig drüber, ne?
Ja.
Und vor allem, wenn man dann neu in einem Land ist und vor allem, wenn man ja sowieso Probleme mit der Sprache hat und sich zu connecten.
Ergibt ja auch gar keinen Sinn.
Nee.
Wenn du willst, dass die Kollegin besser Deutsch kann, dann nimm sie mit,
ja, genau.
Damit sie quasi üben kann in der Freizeit, indem sie mit euch spricht, auch mal privat.
Genau.
Ich finde ja auch zum Beispiel Kochabende total schön. Ich meine, klar, Pflege, Schichtdienste und nicht immer hat jeder Zeit, aber vielleicht ja, könnte man ja auch sowas mal organisieren, dass man sagt, auch, dass man einfach Essen aus verschiedenen Kulturen zubereitet und sich darüber dann auch besser kennenlernt, weil dieser interkulturelle Austausch, der ist ja auch super wichtig. Und man Absolut. Weiß ja auch über die anderen Kulturen nicht automatisch alles. Und ja, super wichtig, eigentlich da wäre es auch so wichtig, in dem Bereich Fortbildungen anzubieten, ne? Oder auch verpflichtende, regelmäßige Fortbildungen zu haben. Für beide Seiten.
Ja, Ja, das habe ich auch oft erwähnt, auch diese Fortbildung für beide Seiten gerade, diese interkulturelle Kompetenz, dass wir über andere Kulturen was lernen, aber auch, dass sie die deutsche Kultur lernen, weil neben der deutschen Sprache ist auch, finde ich, wichtig zu verstehen, wie die deutsche Kultur so tickt.
Klar.
Ja.
Hast du da in der Praxis so Sachen gehabt, wo du gemerkt hast, so da haben Kolleginnen, die vielleicht aus anderen kulturellen Kreisen gekommen sind, vielleicht Probleme mit gewissen Aufgaben gehabt oder Tätigkeiten oder sind anders damit umgegangen als deutsche Kolleginnen, das vielleicht irgendwie zu Verwirrung oder so geführt hat? Fällt dir da spontan ein Beispiel ein?
Also sehr oft ist das diese pflegerische Tätigkeiten. Da gucken die erstmal so und sagen, ach so, übernimmt ihr das auch, diese pflegerische Tätigkeiten? Das machen wir gar nicht. In unserem Heimatland machen das die Assistenten oder Angehörige auch ganz oft. Okay. Und da waren auch manche deutsche Kolleginnen erstmal so perplex und sagen, hä, was soll das jetzt?
So Grundpflegesachen dann?
Ja.
Okay. Ja, krass.
Interessant. Genau. Ja. Ja, weil in vielen anderen Ländern ja einfach anders ausgebildet wird, ne?
Genau. Das ist ja mehr diese medizinische Tätigkeiten, was die in ihren Ländern übernehmen. Ja, genau.
Hm. Das ist auch nochmal, es gab eine Studie vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg und die hat ergeben, dass jeder 10. Eingewanderte wieder aus Deutschland geht. Das fand ich krass. Ja. Jeder 10. Und das ist ja genau das, was wir eben auch schon besprochen haben, was du auch schon angesprochen hattest, Blendina, dass einfach immer nur darauf gesetzt wird, alle herzulocken, alle herzuholen, damit die Pflegelücke geschlossen wird. Wir brauchen ja auch die internationalen Fachkräfte, das ist ja nun mal Fakt. Ne? Und ja, dass dann aber hier einfach zu wenig gemacht wird, um sie zu halten und dass sie dann wieder gehen.
Genau. Genau. Und ich hatte auch mal auf LinkedIn so einen Beitrag geschrieben, das war sowas Ähnliches aus meinen Erfahrungen und aus dem Austausch mit internationalen Fachkräften, weil ich habe auch einige gehabt, die wieder zurückgegangen sind, weil sie das psychisch nicht ausgehalten haben, diese Diskriminierungen und diese Schikane und alles. Und dann wurde ich so gehatet auf LinkedIn, wo ich mir dachte, okay, ich glaube, ich möchte diesen Beitrag, was ich irgendwie bereue, dass ich das getan habe. Aber die wurden dann so persönlich und ja, was willst du denn? Ja, ne, ich dummes Kind, also mit anderen Worten, von Sagen und Hören hier so eine These aufzustellen. Aber ja, da haben wir ja jetzt die Studie, ne?
Ja, genau, richtig. Und was auch das ZDF rausgebracht hat, Deutschland ist ja auch
ist echt
nicht mehr.
Traurig.
Ja, ja. Was auch noch das ZDF gebracht hatte, ist, dass Deutschland ja auch nicht mehr unter den Top 10 Arbeitsmigrationsländern ist. Ne? Wir waren mal unter den Top 10, ganze Zeit lang, aber wir sind da nicht mehr. Und da wurde auch ein Recruiter interviewt, der auch gesagt hat, er muss den internationalen Fachkräften noch viel mehr bieten, ne? Damit sie überhaupt nach Deutschland kommen, damit wir überhaupt als Land noch attraktiv sind. Weil man darf das ja auch nicht unterschätzen, was Social Media heutzutage für eine Auswirkung hat. Ne? Mhm. Wenn man schlechte Erfahrungen macht, dann teilt man das ja nicht unbedingt nur privat, Freunden und der Familie mit, sondern auch über Social Media. Und wenn man das überall liest, was hier so abgeht, ja, dann ist es verständlich, wenn auch viele sagen, nee, da suche ich mir lieber ein anderes Land. Oder ich lerne hier, wenn ich in Deutschland bin, Englisch, lern's besser und ja, migriere dann weiter, ne?
Genau. Ja. Das habe ich auch schon oft gesagt. Und das ist auch eins der Gründe, warum ich darauf sensibilisieren möchte, weil wir brauchen diese Kolleginnen eigentlich. Und wenn wir so weitermachen, kommt keiner mehr. Wir sind nicht das einzige Land,
nee, richtig,
das die Leute braucht. Es gibt noch England und die ganzen Nachbarländer.
Ja, eben.
Und ja.
Ja, wir merken schon, also sich gegen Rassismus einzusetzen und darüber aufzuklären, ist so wichtig, Blendina, so wie du es machst.
Ja.
Dafür wollen wir auch nochmal Danke sagen. Also es ist super wichtig, dass mehr Leute wie du aufstehen und aufklären. Und wir haben jetzt schon ein bisschen konnte man das daraus lesen. Natürlich ist es so wichtig, damit wir, wenn wir Fachkräfte herbekommen, die kompetent sind und die einen guten Job machen können, dass sie auch bleiben. Aber natürlich auch, um die, die hier aufgewachsen sind, nicht von diesem Beruf fernzuhalten oder die dann abgeschreckt werden und dann vielleicht auch in einen anderen Bereich gehen. Was würdest du sagen, Blendina, warum ist es noch wichtig, so offen über das Thema zu reden? Rassismus in der Pflege.
Kannst du den letzten Satz bitte nochmal?
Warum würdest du sagen, es ist noch wichtig, über Rassismus in der Pflege offen zu sprechen?
Ja, die wichtigsten Punkte hast du ja schon genannt und da gab es doch auch gerade eine Studie, frag mich nicht genau welche, die gesagt hat, dass Rassismus auch krank macht.
Ist ja wahrscheinlich dann so ähnlich wie beim Mobbing, da ist es genauso, ne? Diese Frustration.
Ja.
Ja, klar, und die psychischen Krankheiten, die auch immer mehr zunehmen, ne? Ja. Mhm. Die auch immer mehr thematisiert werden, zum Glück. Aber es ist trotzdem immer noch nicht so anerkannt, ne, als wenn man ein gebrochenes Bein hat und damit zum Arzt geht, ne? Wenn du irgendwas Psychisches hast, dann musst du doch auch dafür kämpfen, dass es auch übernommen wird von der Krankenkasse, wenn irgendwelche Behandlungen, ne?
Ja.
Das Schlimme ist ja so.
Und auch dieser Scham, das zuzugeben.
Ja, genau. Auch so von früher, also diese Glaubenssätze kenne ich auch aus der Familie, dass man dann gedacht hat, nee, ich gehe doch nicht zum Psychologen, ich bin doch nicht blöd, ich bin doch nicht verrückt vor allem, so, ne, dieses, ich bin doch nicht verrückt, ich gehe doch da nicht hin. Und in meinem Freundeskreis ist das gar nicht so, aber ich glaube trotzdem, dass es in der Gesellschaft noch verbreitet ist, dieses Denken, dass das gerade am Aufbrechen ist, aber trotzdem auch da mehr und mehr Aufklärungsarbeit noch gemacht werden, geleistet werden muss, damit es auch salonfähiger ist.
Was mir dazu gerade einfällt, also ich wollte damit gar nicht Mobbing und Rassismus gleichstellen, im Sinne von, ist es gleich schlimm. Weil was mir danach direkt eingefallen ist, bei Mobbing wechselst du im Zweifelsfall das Team oder den Arbeitgeber und dann hast du dann eigentlich ganz gute Chancen, dass es besser werden kann. Ne? Wenn dann die, aber bei Rassismus kann es sein, dass du vom einem problematischen Team ins andere rutscht, weil natürlich diese Vorurteile viel weiter verbreitet sind. Also das war so mein Gedanke. Also ich glaube, dass es sogar vielleicht noch wichtiger ist, über Rassismus in der Pflege zu sprechen, weil wir ja alle diese verinnerlichten Vorurteile haben. Und wenn man dann von Team A nach Team B geht und da das Gleiche einfach nochmal erlebt und dann nochmal wechselt, bis man da wirklich was findet, einen Arbeitgeber, wo man sich wohlfühlen kann und wo diese Vorurteile halt nicht da sind, zumindest von Seiten der Kollegen. Ich glaube, bei Patienten wird es noch schwieriger, das nicht zu haben. Aber zumindest von Seiten der Kollegen, das ist echt schwieriger, könnte ich mir vorstellen, dagegen anzukämpfen, als bei Mobbing.
Ja. Oder manchmal hört man auch von, höre ich oft von Kolleginnen, egal auf meine Station oder andere Stationen, wenn die irgendwas äußern, wo ich dann kritisiere und dann sagen sie, du bist ja nicht so, ja. Ich habe ja nichts gegen Ausländer, du bist ja nicht diese Art von Ausländer. Du bist ja so eine Art, so auf die Art, du bist eine gute Ausländerin, ja? Du bist eine gute und es gibt die schlechten und es gibt die guten. Also.
Gott, ey.
Und vor allem, würdest du die andere Person kennenlernen, würdest du die vielleicht auch richtig toll finden, ne? Es ist immer nur dieses in Schachteln denken.
Ja.
Und nicht so reflektiert sein, ne? Mhm. Viele sind auch nicht reflektiert genug. Ja, spannendes Thema. Ich finde es gut, dass wir da heute drüber geredet haben.
Wir gehen jetzt mit sehr viel Emotionen daraus. Das ist jedes Mal so, wenn wir über das Thema was posten oder darüber sprechen, ist es jedes Mal so, dass man halt genau diese Klischee-Antworten, Blendina, wie du sie ja auch gerade genannt hast, die bekommen wir dann auch teilweise als Nachrichten.
Ja.
Und jedes Mal sitzt man da mit so einer Wut im Inneren und man möchte die Person so virtuell schütteln, weil sie noch nicht an dem Punkt angelangt ist, an dem man selber angelangt ist. Ne? Also nur weil jemand, also als ich zum Beispiel mich das erste Mal aktiv mit dem Thema Rassismus in unserer Gesellschaft und diesen Vorurteilen beschäftigt habe, die ich als Kind eingetrichtert bekommen habe, indirekt durch die Medien oder auch durch Vorurteile, saß ich da und dachte mir, ach du meine Güte, das ist so viel, an so vielen Stellen in meinem Leben, also so dieser klassische Spruch zum Beispiel, für mich sind alle Menschen gleich, egal ob weiß, grün, blau oder kariert. Den habe ich in meiner Kindheit so oft gehört. Und ich habe immer gedacht so, ja, das ist ein blöder Spruch, aber gut. Ne? Aber die Aussage dahinter ist eigentlich in Ordnung. Aber eigentlich ist auch da wieder so ein extremer Rassismus drin, der halt quasi die Probleme von Personen, die Rassismus erleben, relativiert. Und als ich das gecheckt habe, war ich so, okay, Vielleicht solltest du noch mal weiter deine Erfahrungen und auch deine Meinungen hinterfragen. Und da fing bei mir der Prozess an, wenn man aktiv merkt, so diesen Spruch habe ich schon so oft gehört in meinem Umfeld, aber noch nie habe ich so darüber nachgedacht. Und nur weil jemand anders gerade nicht, ich fange jetzt so quasi an, tut mir leid, aber nur weil jemand anders diese Erkenntnis noch nicht hatte, und das ist ja eigentlich unser Ziel, dass andere auch diesen Aha-Moment haben und von dem Zeitpunkt an anzufangen, darüber zu reflektieren, das ist ja eigentlich das Wichtige.
Es muss einfach schon in der Kindheit anfangen. Sag du.
Und gerade deine Einstellung ist so wichtig. Deine Einstellung ist so wichtig und das wünsche ich mir von so vielen anderen Kollegen, Leuten, Menschen auch.
Ja. Das ist ja, also wenn jemand, wenn du zu jemandem sagst, so hey du, das war gerade nicht okay, das war rassistisch, dann muss man halt in dem Moment, es ist scheiße unangenehm. Ich sage, es ist so, wie es ist. Ne? Mhm. Es ist so unangenehm. Ja. Da muss man aber den Mut haben und sagen, okay, du hast recht, erzähl mir mehr dazu. Ne?
Ja, definitiv. Und das nicht einfach abtun. Es muss einfach schon in der Kindheit anfangen. Da müssen die richtigen Glaubenssätze vermittelt werden und die richtigen Grundlagen einfach gelegt werden. Ich hoffe, wir kommen irgendwann an den Punkt, wo dieses Thema einfach kein Thema mehr ist.
Oh ja.
Das wäre so schön, dass man einfach sagt, ja wirklich, wirklich, dass alle Menschen gleich sind. Wir kommen doch alle auf die Welt, wir sind alle gleich. Also, warum ändert sich das dann irgendwann? Ne?
Hm.
Ja.
Ja.
Dann würde ich sagen, das war ein schönes Abschlusswort, Anna. Ja.
Gerne.
Und auch dir vielen Dank, Bendina, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du bei uns zu Gast warst in diesem Podcast.
Und danke für die Einladung.
Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir hören bestimmt nochmal voneinander und tauschen uns ja regelmäßig aus. Ne? Deswegen sage ich jetzt zum Abschluss nochmal natürlich noch die Worte, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr gerne abonnieren, sowohl uns als auch Blendina. Schaut ja gerne bei ihr nochmal vorbei. Auch auf Social Media später, wenn wir dann die Podcast-Folge teilen und kommunizieren, werden wir sie natürlich auch nochmal markieren. Also auch da nochmal gerne reinschauen. Und wenn ihr Feedback habt, gerne über Instagram, Facebook oder per E-Mail. Geht auf pkm.care, schaut mal rein. Wir haben da eine Podcast-Landing-Page. Da könnt ihr uns auch Feedback dalassen. Und da sind unsere, ich sag mal, Kommunikationsmöglichkeiten gut aufgelistet. Und dann schließen wir diese Folge und freuen uns dann hoffentlich nächste Woche mit einem neuen Gast zu einem ganz neuen Thema zu sprechen.
Vielen Dank dir nochmal.
Danke dir.
Ciao.
Ciao.